SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Nach viel Kritik gibt es endlich auch mal Lob für die diplomatischen Bemühungen zwischen Russland und den USA. Und das kommt natürlich von Donald himself. Der US-Präsident ist zufrieden mit den ersten Gesprächen zwischen Vertretern beider Länder. Das hat er auf seinem Anwesen in Florida gesagt. Kritik, dass die Gespräche ohne die Ukraine stattgefunden haben, wies Trump zurück. Stattdessen teilte er gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj aus. Nina Barth.
Trump sagte, ich höre, wir sind nicht eingeladen worden. Ihr seid seit 3 Jahren dabei. Ihr hättet nie damit anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können. So Trump. US-Außenminister Rubio klang nach den ersten Gesprächen zwischen den USA und Russland diplomatischer. Ziel sei es, diesen Konflikt auf eine faire, dauerhafte und für alle Beteiligten akzeptable Weise zu beenden. Rubio fügte hinzu, die Europäer müssten auch mit in die Verhandlungen einbezogen werden, schon allein deshalb, weil sie ja auch Sanktionen gegen Russland verhängt hätten. In den USA ist der Trump-Vorstoß auf geteilte Reaktionen gestoßen. Der demokratische Senator Van Hollen sagte auf CNN, einen Prozess überhaupt zu beginnen, ohne die Ukraine mit einzubeziehen, werde nicht nur in der Ukraine so empfunden, als werfe man sie den Wölfen zum Fraß vor. Der republikanische Senator Cotton erklärte dagegen, Trump wolle erst einmal diplomatische Kanäle mit Russland etablieren. Natürlich müsse Präsident Selenskyj dann mit einbezogen werden.
Tja, auch wenn das passieren sollte, der ukrainische Präsident Selenskyj hat gestern erstmal ziemlich verärgert und desillusioniert reagiert. Rebecca Barth berichtet.
Die Ukraine glaubt nicht, dass diese Gespräche Frieden bringen können, denn hier in Kiew ist man sich sicher. Putin ist an keinem echten Frieden interessiert. Im Gegenteil, der russische Machthaber werde irgendwann wieder angreifen, heißt es hier, denn er hält sich an keine Vereinbarungen. So war es in der Vergangenheit bereits mehrmals der Fall und deswegen fordert die Ukraine eben Sicherheitsgarantien. Die US-Regierung aber will zum aktuellen Zeitpunkt offenbar keine Garantien geben und Europa ist militärisch zu schwach, um Russland glaubhaft abzuschalten.
Nach der spektakulären Bruchlandung eines Flugzeugs in Toronto ermittelt die kanadische Flugsicherheitsbehörde. Noch immer ist unklar, warum sich das Flugzeug bei der Landung überschlagen und kopfüber gelandet ist. Der Flughafen sagt, die Landebahn sei trocken gewesen, auch habe es keinen besonders starken Seitenwind gegeben. Bei der Bruchlandung sind 21 der 80 Passagiere verletzt worden. Die meisten konnten das Krankenhaus aber schon wieder verlassen. Bei der Bundestagswahl am Wochenende wollen offenbar so viele Deutsche im Ausland wählen wie noch nie. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich auf aktuelle Zahlen von Bundeswahlleiterin Brandt aus der Nachrichtenredaktion Boris Bauer.
Demnach hatten sich bis gestern schon mehr als 200.000 im Ausland lebende Deutsche ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. Das seien gut 60% mehr als bei der letzten Bundestagswahl. Die Zahl könnte sich bis zum Wahltag noch weiter erhöhen, erklärte die Bundeswahlleiterin. Der Wahlvorgang ist für Auslandsdeutsche relativ kompliziert. Man muss sich in das Wählerverzeichnis der deutschen Gemeinde aufnehmen lassen, in der man zuletzt gelebt hat. Die Stimmzettel werden dann per Post hin und her geschickt. Unter anderem mehrere FDP-Politiker fordern, das zu vereinfachen. Auslandsdeutsche sollten zum Beispiel in den Botschaften ihre Stimme abgeben können.
Wenige Tage vor der Bundestagswahl gibt es auch noch Berichte über eine mögliche neue Parteispendenaffäre der AfD. Der Spiegel und der österreichische Standard berufen sich auf Ermittlungen österreichischer Behörden. Demnach soll eine 2,3 Millionen Euro teure Plakataktion für die AfD nicht, wie von der Partei angegeben, von einem Österreicher finanziert worden sein. Vielmehr habe der Mann möglicherweise nur als Strohmann fungiert, um die Spende eines deutschen Immobilienunternehmers zu verschleiern. Das Parteispendengesetz verbietet solche verdeckten Spenden. AfD-Chefin Weidel teilte dem Spiegel mit, bisher wisse man nichts von Hinweisen auf einen Strohmann. Eine Vereinigung von Richtern und Staatsanwälten warnt die Union davor, bei einem möglichen Wahlsieg wie angekündigt den Anbau von Cannabis sofort wieder zu verbieten. Ein Sprecher der neuen Richtervereinigung sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Verbot würde eine Enteignung der Cannabis-Clubs gleichkommen. Diese müssten dann entschädigt werden. Der Sprecher betonte außerdem, würde Cannabis wieder verboten, müsse man wieder in großem Stil kleine Konsumenten verfolgen. Damit fehle Zeit für die Bekämpfung organisierter Kriminalität. Beim Länderfinanzausgleich hat Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr kein Geld mehr gezahlt, sondern Geld bekommen. Das zeigen neue Zahlen aus dem Bundesfinanzministerium. Wiebke Huss.
Der Länderfinanzausgleich steht für die Solidarität der Bundesländer untereinander. Reichere Länder zahlen den ärmeren Geld, je nach Haushaltslage. Größter Geldgeber war auch im vergangenen Jahr wieder Bayern. Mit mehr als 9 Milliarden Euro hat das Land die Hälfte der Gesamtsumme beigetragen. Der Rest kam aus Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg. Rheinland-Pfalz hat wegen der angespannten Haushaltslage dagegen 524 Millionen Euro bekommen. Vor 2 Jahren hatte Bayern gegen den Länderfinanzausgleich geklagt. Wann das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung fällt, ist aber noch unklar.
Selten wurde ein 1:1 in München so gefeiert wie gestern. Das Unentschieden gegen Glasgow hat den Bayern gereicht, um ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Der entscheidende Ausgleichstreffer ist in der letzten Minute gefallen, war auch eher sogar ein Glückstreffer. Sportchef Max Eberl.
Ich weiß, jetzt sind die letzten beiden Spiele fußballerisch jetzt nicht die Offenbarung gewesen. Machen wir auch keinen Hehl draus, können wir deutlich besser. Und deswegen, wir haben eine Truppe, mit der wir zufrieden sind, mit der wir glücklich sind. Und natürlich können wir lernen. Wir können aus jedem Spiel lernen, aus jeder Situation lernen. Wir haben uns in diese Playoffs gebracht, da haben wir uns jetzt durchgeschoben und sind jetzt im Achtelfinale und haben trotzdem parallel eben auch Leverkusen auf Abstand gehalten. Das sind erstmal die Fakten, wenn man das so sagen kann. Und trotzdem gibt es ein paar Dinge, die wir dann mitnehmen müssen aus solchen Spielen. Und jetzt müssen wir ein paar Dinge daraus lernen.
Im Achtelfinale treffen die Bayern jetzt entweder auf Leverkusen oder Atletico Madrid. Das wird am Freitag ausgelost.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teils ist es heute sehr sonnig. Aus Westen kommt aber viele Wolken auf uns zu. Höchstens 1 bis 8 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir sprechen diese Woche über die kleinen Parteien, so kurz vor der Bundestagswahl. Und die Liste derer, die man wählen kann, ist lang in Baden-Württemberg. Was die großen Parteien wollen, wissen viele Wählerinnen und Wähler ja zumindest so ungefähr. Bei den kleinen wird es da schon schwieriger. Außerdem hört man immer wieder, dass eine Stimme für eine Kleinstpartei weggeworfen sei. Ob da was dran ist, berichtet Ruben Moratz aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Und er stellt uns 3 der kleinen Parteien vor.
Morgen, für Sie noch ein Flair?
Ja,
schönen Tag noch.
An einem eisig kalten Vormittag steht Fabian Gaukel in der Karlsruher Innenstadt und verteilt Flyer.
Morgen.
Für seine Partei, für Volt. Bei der Europawahl bekam Volt 2,6%. Vielen ist die Partei noch ziemlich unbekannt.
Morgen. Darf ich Ihnen noch einen Flyer zur Bundestagswahl mitgeben?
Danke.
Dankeschön.
Volt, was ist das Inhalt?
Also unser Hauptanliegen ist Europa. Wir sind auch keine deutsche Partei, sondern eine europäische. Mhm. Das Ziel ist wirklich eine europäische föderale Republik zu schaffen, also in der halt wirklich ein demokratisches Europa, in dem die Macht da dann auch vom Volk ausgeht und nicht von den jeweiligen nationalen Regierungen mit ihrem Vetorecht.
Volt gilt als moderne Partei mit liberaler Einstellung zum Markt, die großen Wert auf Klimaschutz legt. Besonders beliebt bei Jüngeren. Eine Frage, die sich kleine Parteien immer wieder anhören müssen, ist die Stimme nicht weggeworfen, weil sie es sowieso nicht in den Bundestag schaffen? Dazu Fabian Gaukel.
Die Stimme ist nicht weggeworfen, sie wird registriert, sie ist da. Wir bekommen Parteienfinanzierung, das heißt, jede Stimme gibt uns Geld, hilft uns beim langfristigen Aufbau und natürlich auch eine gewisse Relevanz. Sagen wir holen 4,9%, dann sind wir zwar nicht im Bundestag, aber trotzdem müssen sich die Parteien im Bundestag überlegen, was machen die besser als wir. Da auch so kann man die Politik beeinflussen.
Die Hoffnung vieler Kleinparteien, irgendwann das Klein loszuwerden. So ist es auch bei Bastian Röhm, der sich in Ulm für die Tierschutzpartei engagiert. Eine Partei mit nur einem Thema?
Tierschutzpartei ist halt der Kurzname, deswegen auch das Kernthema. Aber der Langname ist ja Mensch, Umwelt, Tierschutz. Also wir sehen uns schon als ganzheitliche Partei. Unser Ziel ist, die Stimme der Stimmlosen zu sein. Also zum einen für die Tiere, die selber für sich nicht sprechen können, aber auch ganz viele Randgruppen in der Gesellschaft, die einfach ungehört sind in der politischen Welt.
Bastian Röhm und die Tierschutzpartei hoffen, in den kommenden Jahren mehr und mehr punkten zu können. In einigen Gemeinderäten sind sie bereits. Die Strategie ist laut Röhm, dort zu beweisen, dass man es kann. Der nächste Schritt, Einzug in die Landtage. Und dann gibt es dann noch eine Kleinpartei, die sogar schon in Regierungsverantwortung ist, die Freien Wähler. In Bayern koalieren sie seit mehr als 6 Jahren mit der CSU. Stellvertretender Regierungschef und Parteivorsitzender ist Hubert Aiwanger. In Stuttgart plakatiert Silvia Rohlke ihr eigenes Konterfei, aber auch das von Aiwanger, der zwar polarisiert, wie sie zugibt, aber...
Ja, ohne Hubert Aiwanger wären wir als Freie Wähler womöglich noch deutlich unbekannter und unbedeutender. Also er ist schon auch unser Mann vorne.
Das Ziel? Aiwanger und 2 weitere sollen Direktmandate holen. Dann würden die Freien Wähler ins Parlament einziehen, auch mit weniger als 5%. Rohlke sieht sich und die Freien Wähler als unabhängige Akteure der Mitte, wirft den etablierten Parteien Ideologie vor.
Und wenn sie dann ein Mandat haben, dann regieren sie innerhalb ihrer Ideologie und schauen nicht nach links, nicht nach rechts, ob es jetzt tatsächlich langfristig auch gut für alle ist. Ja? Es wird immer nur für einen kurzen Zeitraum agiert.
Und da wollen die Kleinparteien es besser machen. Dass es für eine von ihnen bei der kommenden Bundestagswahl reichen könnte, ist angesichts aktueller Umfragen unwahrscheinlich. Doch sie sagen alle, wir brauchen nur mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Dann klappt es schon irgendwann.
Der Beitrag von Ruben Moratz.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
5 Jahre ist der Anschlag von Hanau heute her. Ein 43-jähriger Deutscher hat damals 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Anlässlich des 5. Jahrestags des Anschlags von Hanau findet dort heute Mittag eine zentrale Gedenkveranstaltung statt. Unter anderem wird der Bundespräsident dabei sein. Dieser Tag sei ein schwerer Tag für die Angehörigen der Opfer, sagt unser Reporter Heiko Schneider.
Die Tage davor, aber vor allem auch die Jahrestage selbst, das haben mir die Hinterbliebenen immer wieder erzählt, da werden sie natürlich an das erinnert, was vor mittlerweile 5 Jahren passiert ist. Und viele finden diese Gedenkveranstaltungen überhaupt nicht gut. Viele sagen, sie würden gern so trauern und gedenken, wie sie das wollen und vor allem mit wem sie das wollen. Also eben nicht mit Politikerinnen und Politikern, von denen sie enttäuscht sind. Das ist ja so, obwohl klar ist, dass es rund um den Anschlag Fehler, Versäumnisse und Pannen gegeben hat, hat es keine Konsequenzen gegeben. Deswegen sind viele Hinterbliebene sauer. Die Eltern des getöteten Hamza Kurtovic zum Beispiel haben mir gesagt, sie werden deshalb nicht zur Gedenkveranstaltung kommen.
Rheinland-Pfalz bekommt ein neues Polizeigesetz. Der Landtag will es heute beschließen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Polizei sogenannte Bodycams, also kleine Körperkameras, künftig auch in Wohnungen einsetzen darf. Teil des Gesetzes ist auch der Einsatz von elektronischen Fußfesseln bei Kontaktverboten. Das soll vor allem Gewalt gegen Frauen verhindern. Einzelheiten von Steffi Linkscheid.
In Rheinland-Pfalz ist die Fußfessel Teil des neuen Polizeigesetzes, das im Landtag beschlossen werden soll. Darin steht, dass die elektronische Fußfessel in Zukunft auch angelegt werden kann, wenn es nach häuslicher Gewalt oder Stalking ein Kontaktverbot gab, das aber nicht eingehalten wurde. Solche Fälle konnten bisher nur schwierig überwacht werden, auch im Saarland. Hier ist von einem Durchsetzungsdefizit die Rede. Die regierende SPD will deshalb heute dem CDU-Vorschlag zustimmen. Vorbild ist Spanien. Hier werden Kontaktverbote seit 2009 über eine Fußfessel überwacht. Die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen ist seitdem deutlich gesunken. Auch in Hessen und Sachsen gibt es die Fußfessel schon. In Baden-Württemberg hat das Innenministerium zuletzt keinen Handlungsbedarf gesehen.
Die EU gibt rund 1/3 ihres Budgets für Landwirtschaft aus. Trotzdem sind viele Bauern nicht zufrieden. Heute stellt die EU-Kommission ihren Zukunftsplan für die Landwirtschaft vor. Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen.
Die Liste der Probleme ist lang. Die Durchschnittseinkommen in der Landwirtschaft sind niedriger als in anderen Branchen. Die Einkünfte sind unsicher, das Armutsrisiko gilt als hoch. Und trotz der Subventionen bleibt am Ende zu wenig für Bäuerinnen und Bauern übrig, weil der Druck der Händler und Verarbeiter so groß ist. Außerdem fehlt es an Nachwuchs und es gäbe viel zu viel Bürokratie. Ein paar Erleichterungen wurden nach den Protesten im vergangenen Jahr kurzfristig geschaffen. Aber jetzt geht es um die weitergehende Vision, die der neue EU-Agrarkommissar Christopher Hansen aus Luxemburg hat. Die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik müsse ganz anders aussehen als bisher, heißt es in einem Bericht, an dem die ganze Branche europaweit beteiligt war und der im Herbst vergangenen Jahres vorgelegt wurde. Von sozialer Unterstützung, vor allem für die, die es am nötigsten brauchen, ist da die Rede. Von Belohnung für die, die sich um ökologische, soziale und Tierwohlaspekte kümmern. Umstritten ist das derzeit geltende Prinzip von Direktzahlungen nach Hektargröße oder Viehbestand. Dass sich daran bei den anstehenden Verhandlungen für den neuen Haushalt etwas ändert, ist allerdings nicht zu erwarten.
Private Krankenversicherung, das lohnt sich nicht unbedingt. Die Stiftung Warentest hat private Krankenkassen getestet. Heute stellt sie das Ergebnis vor. Sebastian Moritz weiß schon mehr.
Ja, die Stiftung Warentest sagt, dieses Image von den Privatversicherten als Patienten erster Klasse, das stimme oft nicht. Die Tester haben 17 Kriterien aufgestellt, die eine private Krankenversicherung erfüllen sollte. Das ist zum Beispiel das Zweibettzimmer im Krankenhaus oder die Chefarztbehandlung. Und viele Tarifkombinationen fallen da durch. Lücken gäbe es zum Beispiel bei der ambulanten Psychotherapie, bei der Kieferorthopädie oder bei digitalen Anwendungen wie zum Beispiel Ernährungs-Apps. Letztendlich kann die Stiftung Warentest nur 1/3 der gut 1200 getesteten Tarifkombinationen empfehlen. Manchmal seien die Tarife in der privaten Krankenversicherung sogar so günstig, also so lückenhaft kalkuliert, dass die gesetzlich Versicherten im Krankheitsfall besser dastehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin kommt heute zum letzten Mal in dieser Wahlperiode das Bundeskabinett zusammen. Die Ministerinnen und Minister werden nicht viel zu beschließen haben. In ein paar Tagen schon wird die Ära Ampel und Rot-Grün zu Ende sein. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems fragt sich, was die alte Regierung der neuen wohl hinterlassen wird.
Beim letzten Regierungswechsel, da war das eine aufsehenerregende Sache. Ex-Kanzlerin Merkel, die den designierten Kanzler Scholz quasi an die Hand nahm und ihn bei Terminen und internationalen Treffen dabei hatte. Jetzt stehen wir wieder kurz vor einem Regierungswechsel und die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher als vor 3 Jahren sein. Wenn die Union, so wie es im Moment aussieht, die Regierung übernimmt, will sie einen ganzen Batzen Ampelgesetze rückabwickeln. Für den bisherigen Wirtschaftsminister Robert Habeck wird man wohl keinen Stuhl freihalten und für Olaf Scholz wahrscheinlich auch nicht. Wie also werden die Kabinettsmitglieder heute den Saal verlassen? Kritzelt Scholz noch mit dem Edding eine Karikatur von Fritze Merz unter den Tisch? Bleibt Volker Wissing parteilos und unabhängig einfach still und heimlich sitzen, in der Hoffnung, dass niemand ihn bemerkt und er einfach weiter Verkehrs- und Justizminister bleiben kann? Reißt Finanzminister Jörg Kukies doch noch die Kupferdrähte aus der Wand, um den Verkaufserlös in die vorläufige Haushaltsführung zu stecken? Wie es am Ende auch kommt, die Zeit des Übergangs wird eine Menge darüber aussagen, in welche Richtung das Land in den kommenden Jahren steuert.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.